Wenn wir morgen vorbereitet sein wollen, dann sollten wir uns heute vorbereiten. Wenn der Herr aber verzieht und wir noch am Leben bleiben, dann sollten wir die Zeit nutzen, um uns auf Zeiten vorzubereiten, in welchen ein stärkeres antichristliches Klima herrschen wird. Was kann man da heute tun? Erstens, wenn Sie Mitglied in einer religiösen Benennung sind oder auch einer anderen gesellschaftlichen Organisation, welche Ziele verfolgt, die Sie für Sünde halten, dann sind Sie mitbeteiligt, mitschuldig und sollten austreten. Zweitens, wenn Sie in eine Gemeinde oder eine Gruppe gehen, örtlich, in der Sie eher befleckt werden als gesegnet bzw. zum Segen sein können, dann sollten Sie wiederum sich zurückziehen. Drittens, beten Sie und versuchen Sie, dort, wo Sie Einfluss nehmen können, beten Sie für diese Gruppe und versuchen Sie dort beizutragen, dass ein biblischer Kurs geführt wird. Manchmal können wir noch dabei sein. Wir sind nicht mit allem einverstanden, aber wir werden nicht notwendigerweise dadurch befleckt bzw. weggezogen vom Herrn. Wir können standhalten. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, ein Segen zu sein. Dann sollten wir unseren Beitrag leisten, um dort einen noch stärker biblischen Kurs zu fördern. Viertens, seien Sie sich im Klaren darüber, worauf es beim Herrn letztlich ankommt. Versuchen Sie beizutragen, was Sie können, aber letztlich werden Sie sich im Klaren darüber, worauf es den Herrn eigentlich ankommt. Und das ist unser Thema für heute Morgen. Wer gehört denn eigentlich dazu? Diese Frage muss immer geklärt sein und geklärt bleiben. Wir sind wieder beim Thema Gemeinde. Das heißt, was ist Gemeinde? Es ist mein Anliegen, uns zu helfen in einer Zeit, die der stärkeren Verwirrung entgegengeht, und zu helfen auf diesem Gebiet. Denn die Zeiten sind so, dass eine große religiöse Organisation sich bildet, verschiedene Benennungen ziehen oder rücken noch näher zusammen. Das ist schon seit vielen Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg so der Fall. Aber es ist heute so, dass nicht nur christliche Kirchen zusammenziehen und Werke auch, sondern man zieht anderen Religionen, man rückt näher zu ihnen, beziehungsweise öffnet sich dafür, dass sie auch mit dabei sein dürfen. Christliche Zusammenarbeit auf weltweiter Ebene nennt man Ökumene. Ökumene ist übrigens ein heidnischer Begriff in einem gewissen Sinne, in einem anderen Sinne ein ganz biblischer Begriff. Ökumene heißt Welthaus oder Imperium oder Weltreich. Nicht wie in einigen Bibeln oder Büchern manchmal steht, die bewohnte Erde. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, aber Ökumene ist ein Begriff, der eigentlich von Aristoteles kommt, einem heidnischen Philosophen. Sein Schüler war Alexander der Große, das heißt der, der groß wurde. Er war ein Junge, als er Aristoteles Schüler war. Aristoteles träumte davon, alle Nationen der Welt unter ein Dach zu bringen. Er meinte, das wäre eine schöne Sache. Alexander träumte nicht nur, er ging zur Tat über. und hat versucht, alle Völker unter ein Regierungsdach zu bringen. Zum ersten Mal kam dann die Weltherrschaft von Asien nach Europa über. Und wenn Sie ein gutes Geschichtswerk haben, dann wird das dort wahrscheinlich vermerkt sein. Das ist ein weltgeschichtliches Ereignis, der Sieg Alexanders bei Arbela, glaube ich, war es in Persien, als zum ersten Mal die Weltherrschaft nach Europa kam. Und sie ist seitdem in Europa geblieben, nie mehr nach Asien zurückgekehrt und wird auch nie, so viel ich weiß, zurückkehren. Das heißt, ich bin der Meinung, dass Babylon, obwohl man jetzt versucht, es wieder aufzubauen, das alte Babylon, ich glaube nicht, dass das Weltzentrum werden wird. Ich glaube, dass Babylon im Neuen Testament im übertragenen Sinne gebraucht wird und nicht eigentlich von einer Weltregierung gebraucht wird, sondern von einer Weltorganisation, die schon die Weltgeschicke hinter den Kulissen lenkt, aber selbst nicht die Regierung ist. Das Tier ist die Regierung, die Reiterin auf dem Tier lenkt die Regierung, aber offensichtlich hinter den Kulissen, weil es nicht in der Regierung selbst ist. Und da wir wissen, dass so ein Gebilde dabei ist zu entstehen, sollten wir heute uns fragen, wie stehe ich zu diesem? Das heißt, wo stehe ich? Bin ich ein Teil davon? Und jetzt gibt es solche Brüder und Schwestern, die sich sagen, wenn es so weit ist, dass es dann so schlimm ist, dann will ich natürlich nicht dabei sein. Aber ich will heute alles tun, um meinen Brüdern und Schwestern und anderen zu helfen. Nun, das ist gut gemeint. Nur ist es nicht biblisch gedacht. Das heißt, man vergisst, wie die Offenbarung eigentlich geschrieben war. Die Offenbarung ist ein Brief. In ihrer Struktur ist sie eigentlich zweierlei. Sie ist eine Abhandlung bzw. ein, wie heute würden wir sagen, ein Papier, eine Arbeit. Sie ist aber in ihrer Struktur eigentlich ein Brief. Ein Brief von Johannes an gewisse Gemeinden, genau wie Paulus an Gemeinden schreiben kann. Nur der Inhalt dieses Briefes ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die er dem Johannes gegeben hat. Aber er vermittelt diese Offenbarung in Briefform. Und was noch weiter zu sagen ist, Jesus Christus in seiner Offenbarung an Johannes richtet sich schon gleich an die, an welche Johannes den Brief schicken wird. Das heißt, der Brief ist eigentlich ein Brief von Jesus an die Gemeinden, von unserem Oberhaupt an die Gemeinden. Und zwar in erster Linie an die Gemeinden jener Zeit. Das heißt, das ist sehr wichtig, das zu beachten. Denn die ganze Offenbarung gilt jenen Gemeinden. Das heißt, auch wenn die Offenbarung Künftiges offenbart, immer wieder zwischendurch stellt man fest, gibt es so Fenster, bei welchen wir Jesus gleichsam stehen sehen und er ruft in die Gegenwart hinein gewisse seelsorgerliche Worte. Ein Ausleger der Offenbarung erzählt, wie er mit einem Kollegen, einem Klerikalen, das heißt einem Pfarrer oder Bischof, ich weiß nicht genau, was er war, spazieren ging und sie sprachen über dieses Vorhaben. Es war also gewünscht, einen Kommentar über die Offenbarung zu schreiben und dieser gewisse Herr war dafür in Betracht gezogen. Und dann sagte sein Bruder zu ihm, das heißt sein Kollege, also wenn du das vorhast, ich möchte dir eines mitteilen über die Offenbarung. Die Offenbarung ist eigentlich ein Hirtenbrief, ein Pastoralbrief. Die Offenbarung hat ein seelsorgerliches Anliegen. Und Jesus ist der Oberhirt. Und er hat ein Hirtenanliegen für die Gemeinde. Warum sage ich immer wieder für jene Gemeinde? Weil diese Hirtenworte, die dort sind, schon dort beginnen, aktuell zu sein. Und wenn es dann heißt, in Offenbarung später, etwa 17, glaube ich, dürfte es sein, geht aus von ihr, dann war das schon an jene Gläubigen gesagt. Nicht nur erst an solche, die kurz bevor da sein werden. Mit anderen Worten, diese Reiterin in Offenbarung 17 fing schon an, gebildet zu werden in jener Zeit. Und die Linie ist immer da gewesen, der falschen Religion. Die wahre Gemeinde ist da gewesen und die falsche Gemeinde ist immer da gewesen. Und schon in Kapitel 2 und 3 mahnt Jesus seine Kinder, die Gläubigen, sich zurückzuziehen von denen, die beflecken. Manchmal meint man, wir hätten dort eine gemischte Gemeinde. Nein, nein, wir haben immer noch echte Gemeinde. Man vergisst, dass Jesus dort manchmal in der zweiten Person spricht, das heißt du, er spricht die Gemeinde an. Und dann sagt er sie, und das ist nicht Gemeinde. Aber sie sind in der Gemeinde. Das heißt, sie haben, die nicht Gemeinde sind, haben sich eingemischt. Jesus unterscheidet sehr wohl zwischen denen, die sein sind und denen, die nicht sein sind. Wir haben in Offenbarung 2 und 3 nicht eine gemischte Gemeinde. Nur insofern, als es Eindringlinge gibt, die aber Jesus nicht anerkennt als seine Gemeinde. Und das Resultat ist, auch wir sollten sie nicht anerkennen. Sie gehören nicht zur Gemeinde und wir sollten nicht auf sie hören und wir sollten nicht durch sie befleckt werden. Das heißt, was Jesus der Gemeinde oder den Gemeinden jener Zeit in Kapitel 17 sagt oder wo immer es da steht, geht aus von ihnen, das beginnt schon in jener Zeit und setzt sich fort. Und im Gegensatz zu einer sehr verbreiteten Auffassung, die weder in der Geschichte noch im Text, was noch wichtiger ist, begründet ist, diese sieben Sendschreiben sind nicht Beschreibungen der Geschichte der Gemeinde. Sie sind Beschreibungen der Geschichte, der Beschreibung jener Gemeinden, die erwähnt sind. Aber was Jesus jenen sieben Gemeinden sagt, das sagt er allen Gemeinden jener Zeit. Und das sagt er allen Gemeinden seit jener Zeit. Wenn Sie sorgfältig lesen, werden Sie merken, dass der Inhalt zutrifft, bis Jesus wiederkommt. Das heißt, alle Sendschreiben gelten allen Gemeinden aller Zeit. Und die Offenbarung ist ein seelsorgerliches Wort immer gewesen für die ganze Gemeinde. Man soll sich also nicht der Illusion hingeben, wir würden also irgendwann einmal in eine Situation kommen, wo dann das anzuwenden wäre. Die politische Situation, die entwickelt sich, aber unsere Aufgabe der Welt gegenüber bleibt immer dieselbe. Und Sie können sich also heute vorbereiten auf Situationen, die ganz anders sind, weil die Linien schon heute vorhanden sind. Sie verschärfen sich nur, es wird nur schlimmer. Übrigens ist dieses verwandt mit dem sogenannten Begriff der Endzeit. Wir leben seit Jesus gen Himmel fuhr, seit Johannes die Offenbarung geschrieben hat, in der letzten Zeit. Die ganze Zeit bleibt immer Endzeit. Wenn Luther gesagt hat, es kann nicht viel schlimmer werden, der Herr Jesus muss bald kommen, dann macht er denselben Fehler, den man heute manchmal macht. Wir wissen gar nicht, wann Jesus kommt. Wir können nicht die Wiederkunft ablesen von einer gewissen Weltuhr. Und wir sagen, der Zeiger scheint jetzt kurz vor 12 zu sein. Die Geschichte der Weltuhr Das heißt, der Zeiger geht nicht mit regelmäßiger Geschwindigkeit. Der kann 5 vor 12 Jahrhunderte stehen bleiben, theoretisch. Und kann in 5 Minuten plötzlich ganz schnell gehen. Die geschichtlichen Ereignisse in der Welt entwickeln sich nie mit regelmäßiger Geschwindigkeit. Geschichte steht manchmal still, geht manchmal ganz langsam und dann wird einmal ganz rasant, wie im folgenden Herbst in 2 Monaten. Da hat sie galoppiert. Wir sollten also vorsichtig sein mit diesem Begriff Endzeit oder letzten Zeit. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, insofern ihr merkt, dass die Wiederkunft näher kommt, seid vorbereitet, so ungefähr. Die Zeichen der Wiederkunft sind immer da. Matthäus 24 gilt für die ganze Zeit, seit Jesus gen Himmel fuhr, bis heute. Die ganze Zeit ist Endzeit. Die ganze Zeit ist Kriegszeit. Die Pax Romana wurde kurz nachdem Jesus gen Himmel fuhr, aufgehoben. Vielleicht 200 Jahre danach, 300 Jahre danach. Und bis heute nie mehr. Bis heute ist Krieg. Sie haben Offenbarungssituationen. Es ist nicht so, dass erst kurz bevor Jesus kommt, diese turbulenten Zeiten kommen. Sie sind immer da gewesen, nur in ablösender Weise. Und was die Endzeit oder die Zeit kurz bevor Jesus, das heißt, was die ganze Zeit eigentlich kennzeichnet, ist, dass die Zeichen, die auf das Ende hinweisen, die sind immer da, seit Jesus Christus wieder gen Himmel gefahren ist, nur sie werden immer intensiver, sodass selbstverständlich jede Generation von Gemeinde sagen kann, es ist heute schlimmer, als es früher war. Aber wir wissen noch nicht, wie viel schlimmer es noch werden wird. Die Zeichen sind genau da, wie wenn Jesus kommen könnte. Nur diese selben Zeichen können noch mehr intensiviert werden, sodass wir nie richtig wissen, wo wir dran sind. Wir müssen also in jeder Generation bereit sein. Und wir müssen also in jeder Situation den Aufforderungen des Herrn Jesus in der Offenbarung nachkommen. Das heißt, wir müssen bereit sein, die zu sein, die dann am Schluss da sein werden. Wer ist dann dabei? Der bleibt, das bleibt, worauf es immer darauf ankommt. Der wird dann da sein. Es gibt nicht eine andere Vorbereitung, kurz bevor Jesus kommt, als heute. Das heißt, immer muss man wissen, worauf es letztlich darauf ankommt. Lassen Sie mich jetzt einige Kennzeichen weitergeben, die nicht nur für uns hier in diesem Raum gültig sind, sondern für alle. Das heißt, wir wollen, was ich jetzt sage, auch wenn es sehr bekannt klingen mag, ich sage dieses, weil es das Wesentliche ist und weil es uns helfen kann zur Orientierung in den Kreisen, wo wir gerade hinkommen. Das heißt, es geht nicht um die richtige Organisation, zum Beispiel. Ich glaube, Sie haben gesehen, dass in der Schrift die Gemeinde nicht eine Organisation ist. Sie wird nie organisiert, sie ist nie eine Organisation. Und sie ist nie verzwickt oder verzahnt mit einem politischen System. Und ich persönlich bin der Meinung, dass die Russlandsdeutschen, die nach hier gekommen sind, die sich dort nicht registrieren lassen wollten, die taten gut, wenn sie dieselbe Haltung mitnahmen. Sie mussten, glaube ich, zum Teil umdenken. Und ich weiß nicht, ob sie bis heute sich im Klaren sind, was die Schrift eigentlich darüber sagt. Ob sie wirklich wissen, was das heißt, sich nicht zu registrieren. Dort wussten sie, was sie zu tun hatten. Aber ich glaube, sie müssen sich noch etwas theologisch besinnen. Aber an dieser Stelle ist es wichtig für uns alle. Es sind einige Brüder, und ich glaube, sie sind Brüder, die manchmal sehr scharfe Worte machen an dieser Stelle in Bezug auf sich registrieren, beziehungsweise, wie sagt man das, eingetragene Verein, ja und so weiter. Es kursieren einige Blätter von gewissen Personen, Sie kennen die vielleicht. Ich teile das Anliegen. Ich glaube, dass sie zu weit gehen, besonders in der Art und Weise, wie sie es tun. Wir sollten bei allem Alarmieren brüderlich bleiben. Spurgeon betet ein oder sagt einmal, ja, ich glaube, es ist ein Gebet von ihm: Herr, hilf uns in heiliger Weise umzugehen mit den Unheiligkeiten anderer. Das ist sehr wesentlich. In heiliger Weise umzugehen mit den Unheiligkeiten anderer. Ich persönlich glaube, dass wenn wir irgendetwas organisieren, sollten wir erstens wissen, diese Organisation ist nicht dasselbe als Gemeinde. Da liegt ein Grundfehler. Normalerweise, auch die Freikirchen, die verstehen ihre Organisation, die sie eingetragen haben, das ist die Gemeinde dort und dort. Das ist unbiblisch. Das ist eine Organisation, die die Gemeinde vertritt, aber ist nicht die Gemeinde. Wie bitte? Ich müsste überlegen, wie mir das, ob das Wort Mantel, ja, vielen Dank.
Sie können Fangnetze Gottes sein, aber sie sind nicht identisch mit der Gemeinde Jesu, denn sie stehen nur in gläubigen Gliedern.
Der erste Satz?
Sie sind Fangnetze Gottes.
Fangnetze.
Können sie sein, aber sie sind nicht identisch mit dem biblischen Begriff Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu besteht nur aus gläubigen, wiedergeborenen Seelen.
Ja, und jede Organisation dient nur dazu, letztlich, um die Angelegenheiten vor dem Staat zu regeln, die irdischer Art sind. Wir müssen sehr aufpassen, dass unsere Organisation uns nicht dem Staat ausliefert. Und jede Kirche oder Organisation öffentlichen Rechts ist allerdings dieser Art. Und wer eine solche Organisation hat, sollte sie auflösen. Wir sollten sehr vorsichtig sein, dass wir uns dem Staat nicht ausgeliefert haben. Da ist allerdings ein sehr kritischer Punkt, der in der Zukunft noch kritischer werden wird. Sie kennen das, wenn Sie älter sind, aus dem Dritten Reich. Oder wenn Sie aus einem Land kommen, wo der Staat seine Hand legen wollte auf die Gemeinde. Wir müssen das auf uns nehmen. Der Staat hat kein Recht über die Gemeinde. Der Staat ist nicht das Oberhaupt der Gemeinde. Ich habe etwas sehr Interessantes gelesen bei, ich glaube es war Broadbent und Lang evangelisierten oder dienten Balkanländer, glaube ich. Die baltischen Länder sind oben, die Balkanländer unten, ja? In den Balkanländern vor vielen Jahren. Und dann war die Frage bei den einheimischen Brüdern, die dort unter der orthodoxen Kirche sehr viel gelitten hatten, weil orthodoxe Kirche und Staat sich verbündet hatten. Und dann war die Frage, sollen wir bestreben, eine Genehmigung für die Verkündigung zu haben? Dann sagten Broadbent und Lang, nein. Ich finde das richtig. Und wenn ich in den Osten gereist bin, habe ich mir persönlich gesagt, ich brauche keine Genehmigung, um zu predigen. Ich tue, was er will, dass ich. Ich kann ein Grußwort geben. Das war dann eine Serie von Grußworten. Ja. Aber ich brauche keine Genehmigung von irgendeiner weltlichen Obrigkeit, um meinem Herrn zu dienen. Und das ist ein Stein des Anstoßes für einen Staat, der nicht Verständnis hat für biblische Angelegenheiten. Und in dem Maße, wie das weltliche Klima sich gegen göttliche Dinge stellt. Das heißt, in dem Maße, wie unser Klima, politisches Klima und gesellschaftliches Klima, antichristlich wird, in dem Maße werden wir ein Fremdkörper sein. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns hier nicht mitreißen lassen und untertänig machen lassen. Wir sind im Grunde nicht dem Staat da, an dieser Stelle untertänig. Wir sind dem Staat untertänig in irdischen Angelegenheiten. Aber ich muss zum Thema kommen. Gemeinde im alten, in der biblischen Zeit war etwas, das allgemein eine große Familie war. Ein Beispiel. Wenn damals ein römischer Bürger, der in Athen wohnte, nehmen wir das einmal an, er geht auf Geschäftsreisen. Und er kommt auf seinen Reisen nach Spanien. Und dort trifft er auf eine Bürgerversammlung. Dann durfte er in diese Bürgerversammlung, zum Beispiel von Barcelona, durfte er dort ohne weiteres hineingehen und er war sofort einer von ihnen. Er brauchte nicht, zum Beispiel wenn er auch umgezogen wäre nach Spanien. Er war sofort schon Mitglied dieser Bürgerversammlung, weil er ein Bürger Roms war. Das heißt, im Gegensatz zum Griechentum, wo jede Bürgerversammlung jeder Stadt eine Einheit bildete und eine neue Einheit war von Stadt zu Stadt, im Imperium Roms gab es nur eine große Bürgerschaft. War man irgendwo, wo immer man wohnte, man war Bürger einer romweiten oder imperiumweiten Gemeinde gleichsam, politischen Gemeinde. So wie Sie, wenn Sie Bürger sind, zum Beispiel von Haiger hier, erstmal, es ist egal, ob Sie jetzt in Holzhausen oder Burbach oder Haigerstadt wohnen, Sie sind immer noch Bürger dieser Gemeinde. Und so war es damals egal, ob Sie in Athen oder in Spanien oder wo wohnen, Sie waren immer noch Bürger dieser großen Gemeinde. Und so ist es in der Bibel. Das heißt, in der christlichen Gemeinde. Sie sind immer in der Gemeinde. Und sie brauchen nicht eine neue Mitgliedschaft. Sie sind vielleicht den Leuten unbekannt und es braucht eine Einführung und so weiter. Und die Leute müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Aber sie sind immer ein Kind Gottes und somit schon in der Gemeinde. Im Neuen Testament gibt es keinen Unterschied zwischen Christsein und Mitgliedschaft in der Gemeinde. Das heißt, man ist also Mitglied der Gemeinde Jesu, bevor man getauft wird. Weil man natürlich nach dem Christwerden getauft wird. Und wenn es nur 5 Minuten sind. Aber in diesen 5 Minuten ist man schon Mitglied der Gemeinde. Was ist das für ein... Ob in der Offenbarung oder ob in der Apostelgeschichte oder dazwischen. Denn in Apostelgeschichte 2 beginnt es ja. Was ist ein Mitglied der Gemeinde Jesu? Ein Mitglied der Gemeinde Jesu ist jemand, der im Heil steht. Was ist jemand, der im Heil steht? Das heißt, in der Gemeinde sind die Heilskonturen. Und die römische Kirche hat etwas erkannt, das nicht ganz verkehrt ist, wenn sie sagt, die Kirche ist der Heilsraum. Der Fehler liegt darin, dass diese Kirche veräußerlicht wird, zu einer irdischen Organisation wird. Und jetzt muss man Mitglied dieser Organisation sein. Aber die Sache selbst ist biblisch. Das heißt, die Gemeinde ist der Heilsraum. Und wenn sie nicht im Heil sind, dann sind sie nicht in der Gemeinde. Wenn sie in der Gemeinde sind, dann sind sie im Heil. Und sie müssen in die Gemeinde kommen, um ins Heil zu kommen. Es gibt keinen Geretteten außerhalb der Gemeinde. Allerdings, das geschieht zur gleichen Zeit. Die Konturen die Linie des Kreises ist dieselbe. Ja. Der Raum ist ein und derselbe, der Heilsraum und die Gemeinde. Deshalb, wer ist Mitglied der Gemeinde? Die Antwort ist, wer im Heil steht. Aber hier müssen wir eine klare Antwort finden. Was heißt das, im Heil zu stehen? Das heißt im Grunde, eine besondere Beziehung zu haben, eine senkrechte Beziehung zu haben, wie wir das manchmal grafisch nennen, zu Gott, zum dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und eine waagerechte zu Mitheilsmenschen. Und diese zwei Beziehungen können nicht auseinandergerissen werden. Sie gehören zusammen. Aber die waagerechte ist abhängig von der senkrechten. Wir nennen das manchmal Bekehrung und Wiedergeburt. Aber obwohl das hilfreiche Termini sind, sind sie nicht ausreichend. Viele Leute verstehen nicht das Wort Bekehrung, und ich kann das verstehen, dass sie das nicht verstehen. Zweitens, das Wort Wiedergeburt ist nur ein Teilaspekt des größeren Gebietes Heil, worum es da geht. Lassen Sie mich das etwas erklären. Es ist wichtig, um zu wissen, mit wem ich es zu tun habe. Denn in den Großkirchen ganz besonders und sehr oft und vielleicht auch meistens in den Freikirchen haben sie es mit einer gemischten Gruppe zu tun. Nicht alle stehen im Heil, weshalb auch nicht alle, die sich zu Kirche oder Gemeinde zählen, nicht in der Gemeinde sind. Deshalb, um orientiert zu sein, muss man dieses wissen. Wer ist das? Was ist Bekehrung? Bekehrung ist Umkehr. Das deutsche Wort Umkehr finde ich sehr geeignet. Umkehr besteht aus Abkehr und Hinkehr. Das berühmte Beispiel dieser horizontalen Linie, wo jemand in eine gewisse Richtung geht und er kehrt dann um, 180 Grad, ja, das ist richtig. Ja. Aber nehmen wir zum Beispiel an, Gott ruft einen, der weg von ihm geht. Wenn Gott ruft, dann ist dieser dabei, wegzugehen von Gott. Wenn er auf diesen Ruf hört, da ruft jemand hinter mir her. Und er gewinnt Vertrauen zu diesem Ruf und Rufenden. Was tut er? Er beginnt, eine Umkehr zu vollziehen. Dieser Beginn steht schon im Zeichen der Hinwendung zu dem Rufenden. Aber in sich ist sie eine Abkehr. Sie steht im Zeichen zur Hinwendung, weshalb Buße eigentlich ein Bestandteil von Glaube ist. Aber wir sprechen dennoch von zweierlei. Abkehr ist, was die Bibel normalerweise Buße nennt, in unserem deutschen Bibel. Hinkehr ist, was die Bibel Glaube nennt. Glaube und Buße sind die zwei Bestandteile einer Bekehrung. Aber manchmal spricht die Bibel nicht von beiden. Sie spricht manchmal nur von einem, meint aber dann beide. Zum Beispiel, wenn Petrus in Apostelgeschichte 2 sagt, tut Buße und so weiter, dann bekommt ihr den Heiligen Geist. Dann ist der Glaube hier vorausgesetzt, dass der dann auch vollzogen wird. Oder wenn es heißt, glauben in Herrn Jesus Christus, dann ist die Buße damit eingeschlossen. Aber wenn wir es genauer wissen wollen, es handelt sich um eine Abkehr und eine Hinkehr. Ein Nein zu mir selbst, zu Satan und zur Sünde und zur Welt. Und ein Ja im Vertrauen, ein Ja zu Jesus Christus. Aber das ist noch nicht Rettung. Eine Bekehrung in sich ist noch nicht eine Rettung, ist noch nicht das Heil, sondern genau genommen nur die Voraussetzung für das gerettet werden. Die Bekehrung ist etwas, obwohl Gott sehr stark daran beteiligt ist, im Ruf und in Hilfe, ist dennoch nach der Heiligen Schrift etwas, das ich zu vollziehen habe. Glaube an den Herrn Jesus Christus ist etwas, das der Kerkermeister zu tun hat. Ja? Er soll glauben. Aber wenn er gerettet wird, hat er rein nichts dazu beigetragen. Er hat geglaubt, Aber damit ist er noch nicht gerettet. Gerettet wird er auf den Glauben hin von Gott. Im selben Moment, verwechseln wir nicht, organische Einheit und zeitliche Einheit. Zeitlich fallen sie zusammen. Sie öffnen das Fenster und sofort kommt die Luft rein. Aber das sind zwei verschiedene Bewegungen. Das Öffnen des Fensters ist nicht das Hereinkommen der Luft. Geschieht aber zur gleichen Zeit. Das Öffnen des Fensters ist die Voraussetzung für das andere. Dass die Himmelsluft in mein Leben hineinkommt, das ist ein Handeln Gottes. Und das ist, was wir normalerweise Wiedergeburt nennen. Aber Wiedergeburt ist nur ein Teil davon. Reinigung, Heiligung, Rechtfertigung, Sohnesstellung, Erwählung, eine ganze Menge. Erwählung übrigens geschieht nicht nur in der Ewigkeit, sondern in der Zeit nach der Heiligen Schrift. Alle diese Aspekte gehören zu diesem Heilspaket. Und wenn Sie jetzt eine Konkordanz nehmen oder ein Lexikon, nehmen Sie eine ausführliche Konkordanz. Es gibt im Deutschen normalerweise keine ausführliche Konkordanz. Die ausführlichste ist wahrscheinlich die zur Elberfelder Bibel. Ich weiß aber nicht, ich habe sie nie so richtig gebraucht, ich weiß nicht, ob sie wirklich ganz ausführlich ist, ob jedes Wort in der Bibel da drin ist. Die beste Konkordanz ist die englische Strong's Konkordanz. Aber da braucht man eine alte Authorized Version oder King James Version. Und wenn Sie vergleichen können, dann können Sie jedes Wort in der Bibel finden. Sogar das, die, der. Ja. Es wird alles angegeben, wo das steht. Ja. Also nehmen Sie eine gute Konkordanz oder ein gutes Lexikon, wo Sie Gemeinde finden und wo dieses Wort vorkommt. Und wenn Sie das studieren, da ist hinten, er hat eine Kopie, wenn Sie die... Das ist Young's, ist auch sehr gut. Ja, man sagt Strong für die Starken und Young für die Jungen. Ja. Ja. Also, wenn Sie ab der Apostelgeschichte diesem Wort Gemeinde nachgehen und sorgfältig studieren, dann werden Sie merken, was darunter verstanden wird, wenn das Wort Gemeinde gebraucht wird. Da treffen Sie folgende Bezeichnungen an, wie die Leute heißen, die Lukas oder Paulus oder ein anderer Gemeinde nennt. Wie diese Leute heißen, die dort dazu gehören. Das sind zum Beispiel im Zeichen der Umkehr, im Zeichen der Bekehrung. Ja? Nehmen wir einmal diesen Aspekt, den mehr menschlichen. In diesem Zeichen, als solche, die eine Umkehr vollzogen haben, heißen sie Gerufene, so beschreibt Paulus hier in Römer 1, Vers 6. Sie sind von Gott gerufen. Und eigentlich bei Paulus heißt das, dass sie dem Ruf auch gefolgt sind. Es gibt zwei Gruppen von Gerufenen, übrigens nicht Berufenen. Ich war etwas erstaunt, als ich merkte kürzlich, dass sogar in einer sehr modernen Übersetzung, man dieses Wort berufen beibehalten hat. Das Wort berufen bedeutet etwas anderes heute als das Wort, das griechische Wort, das heute einfach mit gerufen zu übersetzen ist. Hat nichts mit Bestimmung zu tun. Berufung ist Bestimmung. Aber gerufen sein heißt einfach gerufen worden sein. Nur gibt es zwei Gruppen. Alle Menschen sind Gerufene, weil alle gerufen sind. Aber nur die sind Gerufene bei Paulus, die sich haben rufen lassen, die bekommen dann diese Etikette. In diesem Sinne gebraucht Paulus das Wort im Römerbrief, auch in Römer 8. Dann heißen sie, wie wir sie auch heute nennen, Gläubige. Gläubige heißen sie, weil sie an Jesus Christus glauben, ihm vertrauen. Und ich finde ein sehr gutes Beispiel, das ganz einfache, wenn ich meinen Mantel ausziehe, und in der Garderobe auf den Haken hängen oder auf diesen Ständer. Ja. Vorher trug ich den Mantel. Jetzt trägt der Ständer den Mantel. Ich hänge meine Existenz auf Jesus auf und jetzt trägt er mich. Das ist Vertrauen. Ich bin ein Gläubiger, der seine Verantwortung für seine Existenz abgegeben hat. Ich vertraue jetzt einem anderen. Er hat das übernommen. In den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, das heißt etwa 2 bis 5, haben wir eine ganze Reihe von Versen, die die Gemeindeglieder, das heißt die Leute, die Gemeinde sind, so bezeichnen. Das heißt, wer immer gläubig ist, ist Gemeinde. Sie heißen auch solche, die den Namen des Herrn Jesus anrufen. Das heißt, sie sind Betende. Sie rufen den Namen des Herrn Jesus an. Und Paulus nennt sie auch Bekehrte im ersten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes. Sie sind Umgekehrte von ihren Götzen zu Gott, zu dem wahren Gott. Und dann heißen sie auch Anhänger eines neuen Weges. Das heißt, sie haben einen neuen Weg eingeschlagen, gehen nicht mehr den alten Weg, sondern gehen einen neuen Weg, der eigentlich Jesus ist. Er ist der Weg. Und sie heißen auch in der Apostelgeschichte an vielen Stellen Jünger, das heißt Nachfolger oder Lernende, genau genommen Lernende oder Schüler. Übrigens, ein Jünger Jesu wird man nicht in einer Jüngerschule, sondern durch Buße und Glauben. Und egal wie stark oder wie schwach man ist immer ein Jünger. Ja. Seit einigen Jahren besteht die Auffassung, dass man zu einem Jünger wird, wenn man treu wird in der Nachfolge. Man wird zu einem besseren Jünger, aber man ist Jünger, ein Jünger Jesu, ein Schüler Jesu, sofort mit der Umkehr. Da beginnt das Lernen von Jesus nach Matthäus 11. Lernt von mir. Das ist die Umkehr. Das sind die Bezeichnungen, die im Zeichen der Umkehr stehen. Das Wichtigste ist die Heilszuwendung oder die Heilszueignung. Das heißt, Gott eignet mir das Heil zu. Und da gibt es wieder eine Menge von Bezeichnungen, die in diesem Zeichen gebraucht werden. Sie werden feststellen im Neuen Testament, Menschen, die zu der Gemeinde Jesu gehören, sind einmal Gerettete. Es hilft, wenn wir manchmal in einem Text nicht nur gerettet worden sein oder ähnliches als Tätigkeitswort lesen, sondern wenn wir das Substantiv gebrauchen, zum Beispiel in Epheser 2, durch den Glauben, Vers 5 und Vers 8, sind wir oder seid ihr gerettet worden, ja? Oder selig geworden, hat Luther wohl übersetzt, aber heute gerettet worden. Da steht im Grundtext, seid ihr Gerettete. Das ist eine Bezeichnung für Heilsmenschen, denn der Rahmen ist ja Kapitel 1 angegeben, die Gemeinde. Der letzte Vers in Kapitel 1. Sie sind Gerettete. Die Mitglieder dieses Leibes Jesu sind Gerettete und alle Geretteten sind in dieser Gemeinde. Im selben Zeichen heißen sie Gerechtfertigte. Im Gegensatz zur Auffassung in der Reformationszeit haben die Pietisten, beginnend schon mit Zinzendorf, eigentlich schon mit Wesley, oder ja, umgekehrt, Wesley hat seine Auffassungen im starken Maße von den Zinzendorfern. Aber es musste erst später geklärt werden. Im Gegensatz zu der Auffassung, die sehr verbreitet war in der Reformationszeit, dass Rechtfertigung nur ein Rechtsprechen ist, wissen wir heute, dass es noch mehr braucht, um Christ zu sein. Es braucht gerecht machen. Wir werden also gerechtfertigt, nicht nur durch Rechtsprechung, durch Vergebung, Römer 4, sondern gleichzeitig werden wir gerecht gemacht. Gott verändert unser Wesen. Wir werden umgepolt. Ja. Der innere Mensch wird neu. Wir werden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. So wie Jesus, unser Herr, die Sünde wurde am Kreuz, unser Sündopfer. So werden wir das, was vor Gott wohlgefällig ist. Gerechtfertigte. Wir sind Versöhnte. Nach Kolosser Kapitel 1, 21 und weiter. Wir sind Versöhnte. Das heißt, es ist nichts mehr dazwischen. Wir können wieder miteinander sprechen, Gott und wir. Wir sind Geheiligte. Übrigens, die berühmte Aufteilung zwischen Heilserlebnis und Heilsleben in Rechtfertigung und Heiligung hält einem genauen Lesen der Heiligen Schrift nicht stand. Heiligkeit und Gerechtigkeit sind zwei Münzen, zwei Seiten derselben Münze. Ich habe nicht die Zeit, das auszuführen. Aber Gott ist gleichzeitig heilig und gerecht. Und wir sind gleichzeitig heilig und gerecht. Wir werden heilig und gerecht in der Heilszueignung. Das heißt, wenn wir wiedergeboren werden, werden wir geheiligt und gerechtfertigt, gerecht gemacht. In dem Glaubensleben als Christen werden wir nicht nur geheiligt, sondern gerechtfertigt. Das heißt, Heiligung und Rechtfertigung geschehen in der grundsätzlichen Veränderung unseres Wesens, in der Wiedergeburt. Sie geschehen aber in einem anderen Sinne, im sich auswirkenden Sinne, im Glaubensleben. Nicht als ob wir uns neu bekehren würden, sondern die Heiligung und die Rechtfertigung wirken sich jetzt aus und heißen aber dort auch Heiligung und Rechtfertigung. Römer 6 spricht Paulus kaum von Heiligung, wenn überhaupt, sondern von Rechtfertigung. Aber er spricht vom Leben eines Christen. Ja. Die Gerechtigkeit wirkt sich aus. Also Christen sind Gerechtfertigte, sind Geheiligte. Und sie treffen das immer wieder an. Sie sind Neugeschaffene, 2. Korinther 5, Vers 17. Sie sind Auferstandene, Epheser 2, Vers 6. Neugeborene, immer wieder steht das geschrieben. Und deshalb heißen sie auch Kinder oder auch Söhne. Und sie sind Geheilte. Sie sind von Gott Geliebte, Kolosser 3, Vers 12. Paulus erinnert die kolossischen Christen daran, ihr seid Geliebte und das motiviert zu einem entsprechenden Leben. Wenn wir unseren Kindern sagen, ich liebe dich, dann finden sie es leichter, auf unsere Wünsche einzugehen. Wir sind von vornherein Geliebte und Angenommene. Das kommt erst. Zuerst sind wir aus Ägypten rausgeführt worden und dann kommen die Wünsche. Nicht erst die Wünsche und dann als Belohnung darauf, die Liebe. Wir sind angenommen, und das ist das Große. Und wir sind Erwählte als solche, die von Jesus Christus erfasst wurden. Wir heißen auch Gottliebende. Römer 8, Vers 28 wieder. Machen Sie aus dem Tätigkeitswort dort ein Substantiv, und Sie kommen dem Grundtext etwas näher. Alles dient den Gottliebenden. Das bin ich immer. Seit meiner Bekehrung, 18. März 1935, bin ich ein Gottliebender. Die Liebe kann wachsen, sie ist wachstumsfähig, aber ich war immer per Definition ein Gottliebender. Wenn Sie in schwierigeren Zeiten standhalten wollten, ist es eine große Hilfe, sich zu besinnen auf das, was bereits ist. Wenn Sie das tun, dann können Sie in den Armen unseres Herrn ruhen. Und dann ist es auch viel leichter, den Wünschen Gottes nachzukommen, dass sich diese Dinge auch zeigen in unserem Leben. Aber kommen Sie nie auf die Idee, dass Sie das erst werden, dadurch, dass Sie es versuchen zu sein. Nein. Hier ist Sein nicht die Folge von Werden, sondern Werden ist die Folge von Sein. Bei Gott sind wir erst. Und dann geht's ins Werden hinein. Das heißt, Gott macht uns, wir sind schon Gewordene. Nur es wirkt sich jetzt aus. Und die schöne Stelle in Philipper Kapitel 2, mit Furcht und Zittern sorgt dafür, dass das Heil, das ihr habt, sich auswirkt. Wir haben's schon. Wir müssen es nicht erst erhaschen irgendwo. Wir haben's schon. Aber seid ganz dabei, mit jeder Phase unseres Wesens, dass sich dieses Heil, das wir haben, zur Auswirkung kommt. Das ist das Leben eines Christen. Und wenn wir diese grundsätzlichen Wahrheiten und Erkenntnisse erfasst haben, dann sind wir imstande, unserem Herrn einfach zu vertrauen. Denn er hat alles getan. Und es ist keine Leistung. Und lassen Sie sich nie verwirren durch andere Auffassungen, die vielleicht für die Welt und für die Ohren der Diesseitigen schön klingen, aber für unseren Herrn eine Fremdsprache sind. Wollen wir nie vergessen, wir sind hier Fremdlinge und machen wir uns hier nie zu Hause. Wir sind schon im Himmel. Wir sind schon dort Bürger. Paulus gebraucht dieses Wort zweimal im Philipperbrief. In Philipper Kapitel 3, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Kapitel 1, etwa Vers 27. Lebt als Bürger in dieser Welt. Aber wie? Wir sind hier auch Bürger. Aber unser Bürgerleben hier steht im Zeichen unseres Bürgerlebens im Himmel, nicht umgekehrt. Wir sind schon himmlische Bürger und deshalb sollten wir hier so leben. Aber das bringt uns manchmal auf Kollisionskurs mit anderen Bürgern. Aber das wollen wir auf uns nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.